Mein Name ist Francesco Ford und ich darf Sie heute durch den Tag ein wenig führen. Wir sind heute hier und freuen uns auch ganz besonders übrigens, dass wir sogar Gäste aus Hannover da haben. Und da haben wir mal vor einigen Monaten die Chance gehabt, Sie mal zu besuchen. Jetzt kommen Sie zu uns, das freut uns sehr. Also herzliche Grüße auch mit an die Gemeinde in Hannover, wenn Sie wieder heute Abend hoffentlich wohlmutig wieder nach Hause fahren. Wir haben heute ein, wie ich finde, doch sehr spannendes Thema auf der Tagesordnung. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, wem gehört das Land Israel? Was ist der Hintergrund zu dieser Fragestellung? Wir haben in einer Bibelstunde diese Frage mal gestellt bekommen und da hatten wir mal gefragt, das würde uns mal interessieren, weil viele noch über dieses Land sprechen. Was könnten wir denn da noch herausfinden? Was sagt die Bibel dazu? Wie ist die geschichtliche Hintergrund dazu? Und da hatten wir Klaus gebeten, sich mal darauf vorzubereiten. Und da hat man gesagt, wenn wir so schon die Arbeit uns machen, uns darauf vorbereiten, warum laden wir nicht auch noch andere Personen ein? Annette war übrigens diejenige, die die Frage damals gestellt hatte. Und da haben wir uns das zum Schwerpunkt genommen und haben das gesagt, gut, dann machen wir das doch einfach. Wir bereiten das vor und werden gemeinsam auch, wer interessiert ist, das auch zukommen lassen. Der Punkt hier ist, weil Israel ist doch ein sehr spannendes Land, eine sehr spannende Geschichte. Wir wollen uns aber bewusst auf den Schwerpunkt der Neuzeit ausrichten. Also alles das, was so ab 1900 passiert ist. Und um so einen Tag vernünftig zu organisieren, haben wir uns auch eine Agenda vorgestellt, die ich Ihnen gerne mal vorstellen möchte, damit Sie so ein bisschen wissen, wie der Tag heute ablaufen wird. Und zwar ist das so, dass wir den Vortrag in drei Teile geteilt haben, um damit auch die Aufmerksamkeit immer aufrechtzuerhalten. Aber das ist gut, wenn man drei Teile macht, mit gewissen Pausen auch. Und das ist so, dass wir um 10.30 Uhr, also jetzt gleich, beginnen werden. Der erste Part wird bis ca. 12 Uhr stattfinden. Anschließend wird es eine Mittagspause geben, da würden wir Sie sehr gerne zu einem kleinen Imbiss einladen. Das wird bis ca. 13.30 Uhr gehen. Wir müssen dafür so ein bisschen umbauen, haben Sie da bitte Verständnis für, da müssen wir gemeinsam vielleicht ein bisschen die Tische rücken, aber das kriegen wir dann, denke ich, relativ schnell hin. Ab 13.30 Uhr geht es dann weiter mit Teil 2, das wird gehen bis ca. 14.30 Uhr. Nehmt das als Orientierung, da werden wir eine kleine Kaffeepause haben, wo wir uns ein bisschen nochmal erfrischen können und ab 14.30 Uhr bis 14.50 Uhr Kaffee und dann gibt es den letzten Part, das ist kurz vor 3, angedacht bis maximal 16.15 Uhr und dann haben wir die Möglichkeit anschließend richtig Kaffee zu trinken und auch über das Gehört auch zu diskutieren, wenn Sie es denn möchten. Wir werden das auch so machen, dass wir nach jedem Part auch die Chance haben werden, Zwischenfragen zu stellen, weil es ja doch sehr viel Stoff sein wird und wenn aber was sein sollte, wird das dann so sein, dass wir schon die Möglichkeit auch wirklich geben, Fragen zu stellen und auch Klärungsbedarf letztendlich zu befriedigen. Bevor wir jetzt gleich einsteigen und mit dem Vortrag beginnen, was ja eigentlich das eigentliche heute ist, möchte ich trotzdem gerne ein, zwei Worte noch auf unseren Referenten oder zu unseren Referenten was sagen. Das ist nämlich Klaus Hillenbrand. Klaus Hillenbrand ist 53 Jahre alt, seit 28 Jahren glücklich verheiratet, ist Vater von 4 erwachsenen Kindern. Klaus hat in Marburg Theologie studiert, ist ein sehr belesener und, wie wir finden, ein sehr ausgewiesener Israel-Kenner. Und er hat auch schon mehrere Reisegruppen nach Israel geführt und durch Israel geführt, hat dort viel über das Land erzählt, aber vor allem auch den biblischen Hintergrund immer dargestellt. Das fanden wir sehr, 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 sehr interessant und sehr wichtig. Und seine letzte Reise fand übrigens 2014 im November statt. Klaus ist im Übrigen auch einer von 5 Gründungsmitgliedern gewesen, der diese Gemeinde hier in Wolfsburg 1995 gegründet hat. Seitdem dient er dieser Gemeinde auch als Bibellehrer und Prediger. Und übt übrigens auch seit Anfang an den Ältestendienst bei uns aus. Also wir haben uns sehr gefreut, weil wir hier in Wolfsburg ihn alle sehr schätzen, dass er sich da wirklich auch die Zeit für genommen hat, diesen Vortrag vorzubereiten. Und wir haben uns auch gefreut, dass wir dann gesagt haben, wenn wir uns schon die Arbeit machen, warum nicht auch anderen Interessierten Zugang dazu geben. Bevor wir jetzt gleich starten, noch nur ein, zwei kleine Hinweise für die, die die Räumlichkeiten noch nicht kennen. Wir haben hier die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, was ja ganz wichtig ist. Da gibt es einige Räume. Einmal genau hinter Ihnen, links, gibt es eine Möglichkeit, hinter der Technik. Hier, wenn Sie runtergehen an der Tür links, geht die Treppe runter. Gleich wieder links ist eine zweite Toilette. Und die dritte ist hier, wenn Sie hier lang gehen. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten. Und wenn Sie alle drei besetzt sein sollten, gibt es auch noch eine vierte. Das ist, wenn Sie hier oben gehen in der ersten Etage, da haben wir eine vierte. Also da haben wir gute Möglichkeiten, glaube ich. Das sollte kein Problem werden. Für diejenigen, die mitschreiben wollen, falls sie das wollen, das können sie gerne tun. Wir werden aber auch den Vortrag, den wir heute hier hören werden, auf unserer Homepage veröffentlichen. Man kann sich den runterladen, also man kann auch schreiben, man kann es aber auch später runterladen. Also da werden wir keine, hoffentlich, Probleme haben, wenn es um Inhalte geht, das kriegen wir hin. Und Fragen, wie gesagt, zwischendurch wird es die Möglichkeit geben, aber spätestens um 16.15 Uhr ungefähr werden wir abschließen, werden wir auch die Möglichkeit haben, so viel Zeit, wie wir brauchen. Also wir haben uns jetzt keine weiteren Termine für heute vorgenommen, aber ich weiß, dass einige noch wieder zurückfahren müssen, aber da haben wir die Möglichkeit, ausgiebig uns darüber zu unterhalten. Das waren so die Punkte, die ich am Anfang sagen wollte. Ich würde jetzt einmal für uns beten wollen, für die Veranstaltung, und wer möchte, kann gerne dazu aufstehen, ansonsten ist es kein Zwang. Mein lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier unter Geschwistern treffen dürfen, dass wir hier in Wolfsburg heute diese Veranstaltung durchführen dürfen und als Thema das Thema Israel für uns entdeckt haben. Wir danken dir, dass wir hier interessierte Menschen haben, die gern wissen möchten und die vor allem interessiert sind zu verstehen, was mit diesem Land eigentlich passiert und warum es so ist, wie es ist. Wir wissen aus der Bibel, dass das Volk Israel für dich ein ganz besonderes Volk ist und deswegen freuen wir uns auch, dass wir über dieses Thema heute sprechen dürfen. Ich bitte dich um Führung, ich bitte dich, dass du unseren Referenten, dass du Klaus heute durch deinen Heiligen Geist leiten mögest und dass wir alle, die wir hier versammelt sind, eine gute Gemeinschaft haben und hoffentlich schlauer nach Hause fahren, als wie wir hergekommen sind, dass wir was für uns mitnehmen können und dass wir ein bisschen mehr Verständnis haben für das, was gerade auch und nicht nur jetzt, sondern in den letzten Jahren in diesem Land passiert ist. Ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen und ich danke dir von Herzen, dass wir die Sicherheit haben, dass du diese Veranstaltung auch leiten mögest. Amen.
Ja, das Land Israel ist das umstrittenste Land der Welt. Dieser Konflikt, wem gehört dieses Land, spitzt sich am Tempelberg in Jerusalem dramatisch zu. Diese 144.000 Quadratkilometer, da stellt sich die Frage, wem gehört der Tempelberg? Das Land Israel ist ja ein Land, wo viele Anspruch darauf erheben, auch in der Nachbarschaft. Und der Konflikt entzündet sich an diesen 144.000 Quadratmeter in Jerusalem, die ihr hier auf dem Foto seht. Wem gehört der Tempelberg? Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat gesagt, das Heilige Land gehört allen Menschen. Nun gut, Frau Merkel und die Politiker der Parteien in unserem Land, in Deutschland, der etablierten Parteien, die Journalisten in der Presse und im Fernsehen, die Gewerkschaften, die Schlägertrupps der Antifa und die beiden Großkirchen sagen einmütig, Deutschland gehöre allen Menschen der Welt. In diesem ideologischen Zusammenhang darf es uns dann nicht verwundern, wenn höchste deutsche Kirchenführer auch behaupten, Israel gehöre allen Menschen. Nur ist Israel ein souveräner Staat und hat ein eigenes Volk. Und sie lassen sich nicht von Deutschland und nicht von der USA und nicht von der EU sagen, wem ihr Land gehöre. Ob diese Kirchenfürsten, die sagen, Israel gehöre allen Menschen, wissen, was die Bibel dazu sagt, ist mir nicht bekannt. Was ich jedenfalls sicher belegen kann, ist, dass die Aussage von Kardinal Marx der Bibel ganz klar widerspricht. Denn die Heilige Schrift belegt an zahlreichen Stellen, dass das Land Israel den Juden gehört und sonst niemand. Und speziell der Tempelberg gehört biblisch eindeutig belegt dem Volk Israel. Und deswegen müssen wir ziemlich früh einsteigen, etwa 1000 vor Christus. Eigentlich müsste ich noch früher einsteigen, 2000 vor Christus, denn da hat Gott dem Abraham schon verheißen, ich will dieses Land, in dem er noch als Gast war, als Fremdling war, dir und deinen Nachkommen geben. Und diese Verheißung hat er auch Isaak und Jakob gegeben. Diese Landverheißung wurde wiederholt, 2000 vor Christus wohlgemerkt. Also Gott hat sich ein Volk ausgesucht, das von Abraham abstammen sollte, dem dieses Land gehört, und zwar über die Linie von Isaak und Jakob. Abraham hat ja noch eine andere Abstammungslinie. Aber die Bibel klärt diese Frage sehr eindeutig, wem dieses Land gehört und verheißen ist. Und jetzt sind wir etwa 1000 vor Christus. Da schauen wir mal in 1. Chronik 21 und lesen mal einen etwas längeren Abschnitt von 11 Versen, 1. Chronik 21, 15 bis 25. Da haben wir eine wichtige Bibelstelle, wo geklärt ist, wem der Tempelberg gehört, nicht nur geistlich geklärt, sondern auch juristisch geklärt ist. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Es ging damals darum, König David hatte eine Volkszählung angeordnet, entgegen dem Willen Gottes. Und nun hat Gott eine Pest als Strafe gesandt. Diese Pest sollte das Land Israel treffen. Und als er verderbte, sah es der Herr und ihn reute das Unheil. Und er sprach zu dem Engel, der verderbte, genug, lass deine Hand nun sinken. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Die Situation: Israel unter dem Gericht Gottes. Und Gott will nun Gnade walten lassen. Und jetzt erwählt sich Gott einen Ort, an dem diese Gnade manifestiert wird. Nämlich die Tenne Ornans des Jebusiters. Wo befand sich die Tenne Ornans des Jebusiters? Auf dem heutigen Tempelberg in Jerusalem. Dort war ein Dreschplatz, das ist ein Felsengelände, standen ja damals noch keine Gebäude darauf. Jerusalem wurde am Südabhang des Zion gebaut und auf dem heutigen Tempelberg, dem Zion, ein Felsengelände, standen noch keine Gebäude und dort hatte ein jebusitischer Bauer eine Tenne, wo das Korn gedroschen wurde. In der Bibel übrigens später im Neuen Testament ein Bild für die Scheidung zwischen Gericht und Gnade. Das Korn muss von der Spreu getrennt werden. Der Weizen wird von der Spreu getrennt. Im Johannesevangelium lesen wir das. Und insofern ist dieser Ort, den Gott erwählt hat, den Ort der Gnade, ein Ort, wo die Spreu vom Weizen getrennt wurde. Also auch hier dieses Bild dann, dieses geistliche Bild, das im Neuen Testament auch gebraucht wird. Das hat seinen Ursprung hier bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Wir lesen weiter Vers 16. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Das Schwert ist ein Zeichen der Vollstreckung des Gerichtes in der Bibel. Und dieser Engel steht nun über Jerusalem, über diesem Berg Zion, der damals noch Berg Moria genannt wurde. Der Name Zion hat sich dann auch entwickelt in der Zeit von David ab. Also Berg Moria und Berg Zion sind identisch, heute der Tempelberg. Und dieser Engel mit dem Schwert steht nun drohend über Israel mit dem Gericht Gottes. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Das ist ein Zeichen der Buße. Im Judentum hat man sich einen alten Sack angezogen, als Zeichen, dass man Buße tut. Und David sprach zu Gott: Habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Was haben aber diese Schafe getan? Damit meint er sein Volk. Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein und nicht gegen dein Volk zur Plage. Also wir haben hier die klassische Situation. Das Volk ist vom Gericht Gottes bedroht. Und nun tut jemand Buße. Und was geschieht nun? Immer in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, wenn ein Mensch ernsthaft Buße tut, jeder Mensch ist vom Gericht Gottes bedroht, aber wenn einer Buße tut, dann gibt es in der Bibel immer Gnade. Und das erleben wir hier jetzt auch, speziell an diesem Ort, der ein Zeichen der Gnade werden sollte, von diesem Erlebnis an. Vers 18. Und der Engel des Herrn befahl Gad, David zu sagen, dass er hinaufgehen solle, um dem Herrn einen Altar aufzurichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. David sollte hinaufgehen. Wer schon mal in Jerusalem war, darf ich mal fragen, einfach von der Fachkenntnis her, wer war schon in Jerusalem? Ja, einige, aber nicht alle. In Jerusalem wurde in den letzten Jahren der Davidspalast ausgegraben. Als ich zum ersten Mal dort war, Mitte der 90er Jahre, hat man mit den Ausgrabungen gerade begonnen. Man hat lange Zeit sich gesagt, naja, diese Geschichten aus dem Alten Testament, David, Salomo, ob das wirklich so stattgefunden hat. Ja, und dann hat man den Palast Davids und Salomos ausgegraben und man kann die Ruinen zumindest davon heute besichtigen in Jerusalem. Und man muss vom Tempelberg an der Südseite, dem sogenannten Ophel, den Hang runtergehen und da war der Davidspalast gebaut. Und unterhalb des Palastes war die Stadt, waren die Anfänger der Stadt Jerusalem. Und dann steht hier, David ist hinaufgegangen, also die biblischen Berichte sind sehr genau. Die geografischen Angaben stimmen mit den archäologischen Funden überein. David ist dann von seinem Palast hinaufgegangen auf den Zion, auf den Berg Moria, zu dieser Tenne Ornans. Und das stimmt mit den heutigen archäologischen Funden vollkommen überein. Vers 19. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, das dieser im Namen des Herrn geredet hatte. Und Ornan wandte sich um und sah den Engel, und seine vier Söhne versteckten sich mit ihm. Vier ist in der Bibel übrigens die Symbolzahl für die ganze Welt. Diese vier Söhne, die sich versteckt haben, als sie den Gerichtsengel Gottes gesehen haben, die stehen für alle Menschen der Welt. Das waren ja Heiden, waren ja Jebusiter. Und letzten Endes ist damit ausgesagt, das Gericht Gottes bedroht hier nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Alle Menschen werden gerichtet vor Gott. Alle Menschen sind schuldig vor Gott, die ganze Welt. Und diese vier Söhne, die sich verstecken, die merken, dass sie in angesichts des Gerichtsengels Gottes nicht bestehen können. Es wird aber, wie wir gleich in dem Text weiterlesen, ein Ort der Gnade werden. Eine Gnade zunächst für Israel und später dann aber für die ganze Welt. Auch das wird hier bei diesen vier Söhnen des Jebusiters, Ornans des Jebusiters, schon angedeutet. In der Bibel steht nichts zufällig drin. Und die Zahlensymboliken der Bibel kommen immer wieder vor und immer haben die jeweiligen Zahlen dieselbe, die gleiche Bedeutung. Ornan drosch aber gerade Weizen. Und David kam zu Ornan und Ornan blickte um sich und sah David und er ging aus der Tenne heraus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht zur Erde. Und David sprach zu Ornan, gib mir den Platz der Tenne, damit ich dem Herrn einen Altar darauf baue, um den vollen Geldwert sollst du ihn mir geben. Ein ganz wichtiger Satz. Um den vollen Geldwert sollst du ihn mir geben. David hatte also von Anfang an die Absicht, diesen Platz, wo Ornan die Spreu vom Weizen getrennt hat, diesen Dreschplatz, käuflich zu erwerben. Als König hätte er auch das Land auch beschlagnahmen können. Das wäre aber Unrecht gewesen. Er wollte den Platz zu einem gerechten Preis erwerben. Um dem Herrn dort einen Altar zu bauen, sagt er. Warum? Damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Ornan zu David, nimm ihn hin, mein Herr und König, tue damit, mein Herr und König, tue damit, was ihm gefällt. Siehe, ich gebe die Rinder als Brandopfer und die Dreschwagen als Brennholz und den Weizen zum Speisopfer. Alles gebe ich zum Geschenk. Verlockendes Angebot. David sollte also diesen Dreschplatz geschenkt bekommen. Vers 24. Aber der König David sprach zu Ornan, nicht so, sondern ich will es um den vollen Geldwert kaufen. Ganz wichtig. Dieser Platz, der heute Tempelberg genannt ist in Jerusalem, den hat König David, der König von Israel, rechtmäßig, juristisch einwandfrei für den vollen Kaufpreis erworben. Nicht für sich persönlich, sondern für sein Volk, für Israel. Und meint ihr, bis heute irgendein Jude hätte diesen Ort wieder verkauft? Das ist niemals geschehen in der Geschichte Israels. Es ist hier biblisch urkundlich belegt, dass der König von Israel diesen Platz für den vollen Geldwert gekauft hat. So sagt David weiter, denn ich will nicht für den Herrn nehmen, was dir gehört, und umsonst Brandopfer bringen. So gab David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schekel. Das ist für die damaligen Verhältnisse ein absolut angemessener Kaufpreis. Immerhin war es kein Ackerland, sondern ein Felsenboden. Wurde als Tenne genommen und nicht als Ackerboden. David hat den Tempelberg also für den vollen Kaufpreis rechtmäßig erworben und Israel hat diesen Platz selbstverständlich niemals in seiner Geschichte wieder verkauft. Und damit macht die Bibel eine klare Aussage, wem dieses Gelände rechtmäßig gehört. Jetzt wissen wir natürlich aus der Geschichte Israel, jetzt machen wir einen Zeitsprung von über 1000 Jahren in das Jahr 70 nach Christus. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass dieses Volk das Land auch wieder verloren hat. Sie hatten es zwischenzeitlich schon verloren, 586 vor Christus bei der babylonischen Gefangenschaft für einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten und dann 70 nach Christus für einen Zeitraum von fast 2000 Jahren hatten sie das Land wieder verloren, beides Male als Folge eines Gerichtes Gottes. 70 nach Christus wurde der wieder aufgebaute Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut wurde, ein zweites Mal zerstört. Der Staat Israel wurde vom Römischen Reich aufgelöst. Da fragt man sich natürlich, wie konnte Gott das zulassen? Wann begannen die Judenverfolgungen in Europa, die in die Shoah mündeten? Das war ja nicht das Ende der Judenverfolgung, dass der Staat Israel aufgelöst wurde im Jahr 70. Das Volk Israel hat ja in den nächsten Jahrhunderten bis in die Gegenwart hinein schwerste Verfolgungen erlebt bei der weltweiten Zerstreuung. Und speziell in Europa ist es ihnen teilweise sehr schlecht gegangen. Bis in die Shoah ist übrigens der Holocaust. Da gibt es im Hebräischen ein eigenes Wort dafür, also die Vernichtung der Juden unter den Nazis, das nennt man im Judentum die Shoah. Wie konnte ein solch gewaltiges Gericht über das Volk Israel kommen? Sagt die Bibel, Gottes Wort, etwas dazu? Gibt es eine Begründung für diese weltweite Zerstreuung, für diesen riesigen, riesigen Umweg, bis Israel wieder ein eigenes Land gründen konnte? Und ja, selbst jetzt, wo das eigene Land wieder gegründet ist in der Neuzeit, ist der Umweg Israels noch nicht beendet. Geistlich haben sie immer noch die Decke vor dem Kopf, wie Paulus es beschreibt. Gibt es eine Begründung für dieses Gericht? Ja, das gibt es. Eine Antwort finden wir in der Torah im 5. Buch Mose. Wir finden eine Antwort natürlich auch im Neuen Testament. Der Herr Jesus hat ja in seinen Endzeitreden die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems angekündigt. Und er hat sogar die Gläubigen, die Christen, die dann in Jerusalem leben würden, gewarnt und hat ihnen gesagt, wenn die Stadt belagert wird, und dann verlasst die Stadt und flieht in die Berge. Da wurde das schon angekündigt. Aber die Ankündigung des Gerichtes, die finden wir schon viel, viel früher in der Bibel. Nämlich bereits 1500 vor Christus in der Tora. Die Tora sind die fünf Bücher Mose. Heißt nichts anderes als Gesetz, ja, weil da schwerpunktmäßig das mosaische Gesetz enthalten ist. Vor dem Einzug ins gelobte Land hielt Mose kurz vor seinem Tod zum letzten Mal eine bewegende Rede an das Volk Israel. Er hielt ihnen vor Augen, welchen Segen sie haben würden, wenn sie dem Wort Gottes gehorsam wären und was geschehen würde, wenn sie Gottes Wort ungehorsam sein würden. Und deswegen ist das 5. Buch Mose auch das Buch des Gehorsams. Im Judentum und ich denke auch im Christentum ist das 5. Buch Mose als das Buch des Gehorsams bekannt, weil immer wieder zum Hören auf das Wort Gottes, zum Horchen auf das Wort Gottes aufgerufen wird. Das gipfelt darin in 5. Mose 6, ab Vers 4 ist das sogenannte Schema Israel. Das hat jeder Jude an seinem Hauseingang an der Tür hängen, das ist so ein schmales Schild, wo dann dieses Bibelwort draufsteht, das Schema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, das heißt, höre Israel. Yahweh allein ist Gott, Yahweh allein. Die Juden sprechen aber das Wort Yahweh, den Namen Gottes, nicht aus, der Ewige. Sie sagen stattdessen Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, statt Yahweh Echad, statt den Namen Gottes sagen sie Adonai, das heißt Herr. Und in diesem Wort wird aufgefordert, was jeder Jude auch heute noch an seinem Hauseingang hängen hat. Und man fast, wenn man in das Haus hineingeht, mit der rechten Hand auf das Wort Gottes, auf das höre Israel, damit jeder Jude erinnert wird, man muss auf Gottes Wort hören. Es gibt sogar einige Christen, die sich dieses Höre Israel aus 5. Mose 6 an den Hauseingang gehängt haben, auch mit demselben Hintergrund, höre auf Gottes Wort. Und dann wird im 5. Buch Mose ausführlich aufgeführt, welchen Segen es bringen wird, wenn das Volk Israel Gott gehorsam ist. Da lesen wir in 5. Mose 28, 1 bis 14 die Segensprophezeiung, wenn Israel Gottes Wort gehorsam ist. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr dein Gott als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen von dir fliehen. Sieben ist die Zahl, die Symbolzahl für Gott. Gott ist der Vollkommene. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, wenn das Volk Israel Gott gehorsam ist, wird Gott selbst seine Feinde besiegen. Auf sieben Wegen werden sie fliehen. Das heißt, dass Gott eingreifen wird. Wenn jemand auf sieben Wegen flieht, dann ist er von Gott gerichtet worden. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei und mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Das ist die Bedingung. Also dieser Segen geschieht nicht einfach so, sondern wenn das Volk Israel seine Gebote hält und sich an sein Wort auch hält, dann geschieht dieser Segen. Wir hören gleich noch, was geschieht, wenn sie das nicht tun. Vers 10. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Wieder die Bedingung, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Diese Segensverheißung fand in der Geschichte des Volkes Israel zweimal in besonderem Ausmaß ihre Erfüllung. Das erste Mal war, dass in den Tagen Josuas, 16. Jahrhundert vor Christus, nach der Landeinnahme. Und das zweite Mal wurde diese Verheißung zur Zeit des Königs Salomo, 10. Jahrhundert vor Christus, Wirklichkeit. Es wird noch ein drittes Mal geben, wo diese Verheißung sich im vollen Umfang erfüllen wird. Das wird aber erst im tausendjährigen Reich sein. Das ist noch Zukunftsmusik. Und nun hat Gott gesagt, was für einen Segen Israel bekommt, wenn sie Gottes Wort gehorchen. Dann hat Mose aber auch im Auftrag Gottes darüber gepredigt, was geschehen wird, wenn sie dem Wort Gottes nicht gehorchen werden. 5. Mose 28, 45 bis 68 lesen wir das. Das ist jetzt zu lange, einerseits um diesen Abschnitt zu lesen, einerseits zu lange, andererseits sind da so schreckliche Fluchprophezeiungen enthalten, dass ich es kaum wage, die hier auszusprechen. Ihr müsst das mal zu Hause lesen. 5. Mose 28, 45 bis 68. Was passieren wird, wenn das Volk Israel von Gottes Wort abweichen wird? Und zwar krass abweichen wird. In diesen Versen legt Gott seinem Volk dar, welche Konsequenzen sie treffen sollten, wenn sie der Stimme Gottes nicht gehorchen würden. Es ist ein so erschreckender Bibeltext, der sich aber wortwörtlich erfüllt hat. An manchen Stellen denkt man, diese Worte hätte ein Häftling in Auschwitz verfasst. Ich will nur mal stellvertretend 3 Verse lesen aus diesem Bibeltext, den ich sonst hier nicht öffentlich vorlesen würde. Schauen wir mal 5. Mose 28, 65 bis 67. Eine Fluchprophezeiung, wenn das Volk Israel von Gottes Wort abweicht. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Wenn du nur diese Verse liest, denkst du, das hätte ein Häftling im KZ geschrieben. In Israel wird, und nicht nur in Israel, bei allen Juden in der Welt, wird dieser Bibelabschnitt einmal im Jahr vorgelesen. In der Synagoge wird die gesamte Tora einmal im Jahr vorgelesen. An jedem Schabbat ein Abschnitt, bis man dann nach 52 Wochen die gesamte Tora durch hat. Und natürlich kommt dann auch dieser Abschnitt aus 5. Mose 28 einmal im Jahr dran. Und wenn dann der Rabbiner diesen Text vorliest, dann liest er ihn nur mit ganz leiser Stimme vor. Und alle sind ganz still. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Warum? Weil der Rabbi und die anwesenden Gottesdienstbesucher sich bewusst sind, dass diese Worte in Erfüllung gegangen sind. In ganz tragischer Weise am Volk Israel in Erfüllung gegangen sind. Der Ungehorsam des Volkes Israel zur Zeit des Propheten Jeremia brachte ein 70 Jahre dauerndes Joch unter der Herrschaft Babylons. Der jüdische Staat wurde aufgelöst, die Bevölkerung nach Babylon deportiert. Nach 70 Jahren fiel die babylonische Herrschaft, die Juden konnten wieder in ihr angestammtes Land zurückkehren und ihren Staat wieder gründen. Für das, was dann später noch kommen sollte, 70 nach Christus, war die babylonische Gefangenschaft ein Kinderspiel im Vergleich dazu. 600 Jahre später wurde dann der jüdische Staat erneut gewaltsam aufgelöst. Und diesmal war es kein regionales Exil wie in Babylon, sondern diesmal war es ein weltweites Exil. Und diesmal dauerte das Exil auch keine 70 Jahre, sondern 1900 Jahre. Nun muss man sich natürlich fragen, jedem Juden ist bewusst, und in Israel habe ich mich schon mit manchem Juden unterhalten, sowohl profane als auch orthodoxe Juden, und jedem Juden ist bewusst, die babylonische Gefangenschaft war ein Gericht über Israel wegen schwerer Sünde. Jetzt müsste man sich fragen, wenn man wegen schwerster Sünde 70 Jahre ins Exil geht, bevor man seinen Staat wieder gründen kann, was muss dann erst passiert sein, wenn man 1900 Jahre in einem weltweiten Exil ist, dann erst seinen Staat wieder gründen kann, aber einen Tempel immer noch nicht bauen kann? Warum können die Juden ihren Tempel heute nicht bauen? Ja, weil genau da, wo der jüdische Tempel stand, jetzt eine Moschee steht. Also, diese Frage muss man sich in Israel natürlich auch mal stellen. Was war der Grund, warum das Exil diesmal so schlimmer ausfiel als bei der babylonischen Gefangenschaft? Was hatte Israel getan, das so viel schlimmer war als der Ungehorsam, der zur babylonischen Gefangenschaft führte? Und wir lesen im Alten Testament, die Gründe, warum Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, die haben die heidnischen Götzengebräuche übernommen bis hin zu Kinderopfern. Sie haben Kinder geopfert, verbrannt für den Gott Baal und andere Götter. Furchtbar. Menschenopfer bei Gott strengstens verboten. Was die Heiden auch heute noch tun. Ja? Der islamische Staat, der Menschen für seinen Gott Allah opfert. Auf brutalste Weise. Menschen werden die Köpfe abgeschnitten. Bei lebendigem Leib. Und dabei wird Allah angebetet, werden Koranverse zitiert. diese furchtbaren Menschenopfer, die die Menschheit, die Götzendiener im Lauf der Menschheitsgeschichte immer getan haben, bis in die heutige Zeit hinein. Da hat Israel mitgemacht. Das hat zur babylonischen Gefangenschaft geführt. Und natürlich haben sie auch gesagt, der Gott Baal wäre derselbe wie Jahwe. Da ist das Gericht Gottes über sie gekommen. Heidnische Götter sind nicht der Gott Israels. Da muss man bis heute unterscheiden. Die Götter, denen Menschenopfer gebracht werden, das ist nicht der Gott Israels und der Gott der Christen. Das hat sie in die babylonische Gefangenschaft gebracht, 70 Jahre. Was war denn so viel schlimmer als das, was ich eben genannt habe, was zu einem weltweiten Exil über 1900 Jahre führt und ein Gerichtszustand, der trotz der Staatsneugründung bis heute noch nicht zu Ende ist? Da schauen wir ebenfalls in das fünfte Buch Mose. In der Mitte des fünften Buches Moses, wie gesagt, das fünfte Buch Mose ist das Buch des Gehorsams. In der Mitte dieses fünften Buches Mose wurde das Kommen des Messias prophezeit. Und Gott kündigte dort an, was geschehen würde, wenn das Volk Israel dem Messias nicht gehorsam sein würde. Auch die meisten orthodoxen Rabbiner erkennen diesen Text als Messias-Prophezeiung an. Ihr merkt, ich argumentiere hier sehr stark mit dem Alten Testament. Das kommt mit Gesprächen mit Juden in Israel. Da kann man nicht gleich mit dem Neuen Testament kommen, das erkennen sie nämlich nicht an. Wenn man aber mit dem Alten Testament und speziell mit der Tora belegen kann, dass Jeschua der Messias ist, und das kann man, dann hat man einen ganz anderen Zugang. Und im fünften Buch Mose, in der Mitte, wo diese ganzen Segens- und Gerichtsprophezeiungen drin sind, da lesen wir die Ankündigung des Messias. Wie gesagt, die meisten orthodoxen Rabbiner sehen in diesem Text ebenfalls eine messianische Prophezeiung. 5. Mose 18, 18 und 19. Da sagt Gott zu Israel durch Mose: Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Jetzt zählt mal eins und eins zusammen. Gott verheißt hier, dass der Messias kommen wird. Und wer auf seine Worte nicht hören will, die er im Namen Gottes redet, von dem will Gott es fordern im Gericht. Das weltweite Exil der Juden erfolgte wenige Jahre nach der Verwerfung des Messias. In einer Zeittafel im Schnelldurchlauf einiges zusammengefasst. Damit wir einen Überblick kriegen, eine Zeittafel, bei der ich jetzt im Schnelldurchlauf bis in die Neuzeit gehen möchte, die Geschichte Israels, beginnt praktisch 2000 vor Christus mit Abraham in Kanaan. Er bekam als erster die Landverheißung für ihn und seine Nachkommen über die Linie Isaaks und Jakobs. Circa 1500 der Auszug aus Ägypten. Da hat Israel dann bei der Einnahme des Landes zum ersten Mal einen eigenen Staat im verheißenen Land gründen können. 1004, David macht Jerusalem zur Hauptstadt Israels. Die Hauptstadt vorher war Hebron. 956, ein Meilenstein, die Einweihung des Salomonischen Tempels, der erste Tempel aus Stein, den Israel hatte. Vorher hatte man auch einen Tempel, das war ein tragbarer Tempel, den man wieder auf- und abbauen konnte, die Stiftshütte bei der Wüstenwanderung. Das war vorher der Tempel. Und jetzt zum ersten Mal ein Tempel aus Stein. 926, Spaltung des Staates Israel in zwei selbstständige Staaten. Auch das war ein Gericht Gottes über Israel für den Ungehorsam. Es wurden dann zwei selbstständige jüdische Staaten gegründet, das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. 722, die Auflösung des Nordreiches Israel durch die Assyrer. Die Assyrer haben das Nordreich erobert und haben den Staat aufgelöst, der dann nie wieder gegründet wurde. 586 Zerstörung des Tempels durch die Babylonier. Nun wurde auch das Südreich Juda, der Südstaat Juda, aufgelöst. Deportation der Israeliten in die babylonische Gefangenschaft. 539 die Möglichkeit zur Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Babylonier wurden besiegt von den Persern und die Perser haben dann den deportierten Völkern, das waren nicht nur Juden, sondern auch andere Völker, die Möglichkeit gegeben, in ihre angestammte Heimat zurückzukehren, was viele Juden genutzt haben, viele aber auch nicht. Es gab in Babylon eine große jüdische Gemeinde über die Jahrhunderte, die erst im Jahr 1991 nach Christus aufgelöst wurde. Also bis 1991 gab es eine jüdische Gemeinde in Babylon, also im Irak, Auslöser, dass die letzten Juden dort von der israelischen Luftwaffe ausgeflogen wurden, war der Golfkrieg zwischen der Koalition der Amerikaner mit verbündeten Staaten gegen Saddam Hussein. 516 wurde dann der neue Tempel eingeweiht. 168 vor Christus wurde dieser Tempel auf schändliche Weise entweiht durch Antiochus Epiphanes IV., ein syrischer König, der Israel eingenommen hat, und er hat den Tempel entweiht, indem er auf dem Brandopferaltar Schweine geopfert hat. Das sind im Judentum unreine Tiere. Diese Tiere sind Treffe, sagen die Juden, im Gegensatz zu Koscher. Und hat dann auch ein Götzenbild des Gottes Zeus im Tempel aufgestellt, das dann angebetet werden sollte. Im Buch Daniel wird dieser Antiochus Epiphanes IV. Als ein prophetisches Schattenbild für den Antichristen dargestellt. Der Antichrist wird auch im Tempel, der dann stehen wird in Israel, ein Götzenbild aufstellen, das angebetet werden soll. Das lesen wir im Buch der Offenbarung. Die jüdischen Makkabäer, das war eine Dynastie von dem Priester Mattathias mit seinen 5 Söhnen, die haben einen Aufstand gegen die Syrer angezettelt und haben nach einem 3-jährigen Kampf oder einem 4-jährigen Kampf die Syrer besiegt und aus dem Land geworfen. Und 164 konnte dann der Tempel wieder neu eingeweiht werden, der Brandopferaltar, der gesamte Tempel musste neu eingeweiht werden. Und von 164 an bis heute in die Gegenwart gedenkt man an diesen Sieg der Makkabäer durch die Einsetzung des Chanukka-Festes. Das Chanukka-Fest wird in der Bibel nicht ausdrücklich angeordnet. Es gehört nicht zu den 7 Festen Israels, die Israel laut Gesetz feiern sollte, sondern 164 vor Christus war ja das Alte Testament schon abgeschlossen. Aber das Chanukka-Fest wurde zur Zeit Jesu natürlich auch gefeiert und der Herr Jesus hat daran teilgenommen. Und somit ist es anerkannt und prophetisch ist es auch beim Propheten Daniel prophezeit. Das Chanukka-Fest wird im Dezember gefeiert und wird symbolisiert durch den 9-armigen Leuchter, nicht zu verwechseln mit der Menorah, dem 7-armigen Leuchter. Warum 9 Arme? Das ist eine spezielle Geschichte. Das würde zu lang dauern, das hier jetzt zu erklären. Dafür reicht die Zeit nicht. 63 vor Christus, dann auch nochmal ein entscheidendes Ereignis, die Entweihung des Tempels durch Pompeius. Hier haben wir die Büste von Pompeius, ein General, der mit der römischen Armee 63 vor Christus in Israel einmarschiert ist. Und Pompeius wollte wissen, wie der Gott Israels aussieht. Pompeius hat sich immer gewundert, dass es von dem Gott Israels keine Statuen gibt, keine Bildnisse, keine bildhaften Darstellungen. Und dann ist er in den Tempel gegangen. Die Priester haben ihn angefleht, nicht ins Allerheiligste zu gehen. Da durfte ja kein Mensch rein. Und er hat sich daran nicht gehalten, durch den Scheitevorhang gegangen, ist reingegangen und stand in einem leeren Raum. Der blanke Fels war vor ihm, im Allerheiligsten war der Felsenboden noch vom Berg Zion, von der Tenne Ornans. Aber nichts, kein Bildnis von Gott. Auch die Bundeslade war nicht mehr drin. Im zweiten Tempel stand die Bundeslade gar nicht mehr. Die wurde schon in Sicherheit gebracht vor der Einnahme des ersten Tempels. Und er wusste immer noch nicht, wie der Gott Israels aussieht. dann 19 vor Christus wurde der Tempel ab 19 vor Christus großzügig ausgebaut unter Herodes dem Großen. Herodes der Große, ein israelischer König, der eigentlich gar kein Israeli, kein Jude war. Er ist zum Judentum konvertiert, obwohl er eigentlich Edomiter war, das ist Südjordanien, war aber ein Strohmann Roms. Und er war ein ausgesprochener Baumeister und hat viele große Bauten in Israel errichtet, von denen man heute die Ruinen zumindest noch besichtigen kann. So hat er auch den Tempel in großer Pracht ausgebaut, um sich beim Volk Israel beliebt zu machen. Eins vor Christus, die Geburt des Messias in Bethlehem. Wer wissen will, woher man das so genau wissen will, dass es eins vor Christus war, dem empfehle ich das Buch von Roshi Libi, der verheißene Erlöser. Dort hat er das ganz genau erklärt, dass man das anhand der biblischen Angaben ganz exakt errechnen kann. Und folglich auch 32 nach Christus die Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt des Messias. Und dann kommen wir ins Jahr 70 nach Christus, also nicht lange nach der Verwerfung des Messias, ist dann der römische General Titus nach Israel gekommen, hat das Land verwüstet, hat die Stadt und den Tempel vollkommen zerstört. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben, wie der Messias es prophezeit hatte. Der Staat Israel wurde erneut aufgelöst und das Land wurde umbenannt in die römische Provinz Palästina. Wo haben die Römer Judäa dazu gesagt? Die Juden haben selber zu ihrem Staat Israel gesagt. Und jetzt wurde auch Judäa nicht mehr zugelassen, weil das ja heißt ja Juden, ja, jüdischer Staat. Judäa kommt ja von Juden und hat das Land dann in Palästina umbenannt. An Anlehnung an die Philister. 132 bis 135, 3 Jahre, haben die Juden nochmal einen Aufstand gegen die Römer gewagt. Das war der sogenannte Bar Kochba-Aufstand unter ihrem Führer Bar Kochba, ein falscher Messias. Viele haben ihn für den Messias gehalten, sind ihm gefolgt und sind ihm gefolgt in den Tod. Es hat zigtausende Tote gegeben, aufgrund, dass die Israeliten diesem falschen Messias Bar Kochba gefolgt sind. Übrigens hatte Israel bis in die Gegenwart gerechnet etwa 50 falsche Messiasse. Auch das hat der Jesus Christus angekündigt. Er hat gesagt, es werden viele Messiasse kommen, werden sagen, ich bin der Messias. Das sagt er den Juden. Und es gibt eine Liste, die übrigens auch Roshi Libi erstellt hat, ich habe die zu Hause, 50 falsche Messiasse bis ins Jahr 1994 hinein. Der letzte mir bekannte falsche Messias ist Rabbi Mendel Schneerson, der 1994 gestorben ist. Und Bar Kochba war einer, der viele tausend Tote gekostet hat. 312 nach Christus, das Heilige Land erstmals unter sogenannter christlicher Herrschaft. Kaiser Konstantin von Byzanz hat es erobert. Circa 600 ist der Islam entstanden, der dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte bis in die heutige Zeit, in die Gegenwart, erheblichen Einfluss nehmen sollte auf das Land. 638 haben die Muslime zum ersten Mal Jerusalem erobert. Und sie erklärten den Tempelberg zu ihrem Heiligtum Haram al-Sharif. Der jüdische Tempel stand ja natürlich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr. Sie haben dann 688 in dreijähriger Bauzeit bis 691 die Felsenmoschee gebaut. Haram al-Sharif wird die Moschee im Arabischen genannt. Exakt auf dem Platz, auf dem der jüdische Tempel stand. Und es ist hochinteressant, wenn ihr Fotos von der Felsenmoschee innen betrachtet. Man kann ja nicht mehr reingehen, weil kein Ungläubiger mehr rein darf. Aber Fotos gibt es noch. Dann sieht man in der Mitte der Moschee, in dem Rundell, ist ja ein Rundbau, einen blanken Felsen. Das ist der Felsen, der im allerheiligsten jüdischen Tempel war. Und man kann heute noch exakt den Standort der Bundeslade lokalisieren. ...1099 haben die Kreuzfahrer Jerusalem erobert und haben da ein furchtbares Blutbad sowohl unter Juden und Arabern angerichtet. Sie haben dann die Felsenmoschee in eine christliche Kirche umgewidmet, dem sogenannten Templum Domini. 1187 hat dann Saladin die Kreuzfahrer besiegt, hat Jerusalem für die Muslime zurückerobert. 1507 haben die Türken für 400 Jahre die Herrschaft über das Land übernommen. Die Türken, die Osmanen, haben Jerusalem oder Israel zu ihrer Provinz gemacht oder Palästina zu ihrer Provinz gemacht. Jerusalem wurde also türkisch. Man kann sich das gut merken, weil es exakt 400 Jahre unter osmanischer Herrschaft war. Denn 1917 im Ersten Weltkrieg haben die Engländer die Türkei besiegt und sind 1917 unter der Führung von General Allenby in Jerusalem einmarschiert. Man sieht hier General Allenby auf dem Foto, wie er durch das Jaffa-Tor schreitet. Jaffa-Tor kann man gut erkennen, weil es hier durchbrochen ist. Kaiser Wilhelm hat 1898 Jerusalem besucht und wollte auf dem Pferd einreiten durch das Jaffa-Tor. Das ist das eigentliche Jaffa-Tor. Und dann hat der damalige türkische Sultan hat gesagt, nee, das sieht so aus, als würdest du als Eroberer kommen und du sollst in deiner Kutsche einfahren. Nun, Kaiser Wilhelms Kutsche passte aber nicht durch das Jaffa-Tor, weil das geht hier innen noch ums Eck rum, das ist ganz schwierig. Und dann hat man die Stadtmauer aufgebrochen, eine Straße gebaut, die heute noch so offen ist, dass Kaiser Wilhelm mit der Kutsche durchfahren konnte. Also hier sehen wir General Allenby einige Jahre später, 19 Jahre nach Kaiser Wilhelm, durch das Jaffa-Tor kommen. Ja, und dann sind wir in der Neuzeit. Über die Situation Israels bezüglich des Themas, wem gehört das Land Israel, hat Heinz Reusch ein Buch geschrieben unter dem Titel Ein Land wird geteilt. Das ist das hier. Ich kenne Heinz Reusch persönlich, habe mit zwei Reisen mal mit ihm zusammen gemacht. Und er hat hier wirklich, wer das mal im Schnelldurchgang haben will, Israel in der Neuzeit, wie hat sich was entwickelt, dem empfehle ich sehr, dieses Buch von Heinz Reusch, könnt ihr auch durchgehen lassen. Ich habe überhaupt hier jede Menge Literaturempfehlungen, wer nachher mal schauen will, was er über das Thema des heutigen Referats lesen will. Hier gibt es einiges an Literatur, was ihr euch anschauen könnt. Die türkische Herrschaft über das Heilige Land, wie gesagt, dauerte von 1517 bis 1917. Wir schauen uns mal das Osmanische Reich in seiner größten Ausdehnung an. Das war 1683. Da waren also die Türken bis in Österreich. Sie standen da vor Wien und da wäre Europa beinahe muslimisch geworden. Wenn der polnische König nicht eingegriffen hätte und hätte, wäre Wien zu Hilfe gekommen, wäre 1683 wahrscheinlich ganz Mitteleuropa muslimisch geworden. Wir sehen auch hier den ganzen Schwarzmeerraum, alles türkisch, osmanisch und natürlich auch das winzige Land Israel hier, aber auch große Teile Saudi-Arabiens, Ägypten war osmanisch-türkisch und große Teile Nordafrikas. Der türkische Einfluss ist im Laufe der Jahrhunderte geschwunden. 1830 war das Osmanische Reich dann deutlich kleiner. In Europa hatten sie noch begrenzten Einfluss, obwohl der Balkan stark muslimisch war. Und hier hatten sie dann noch das volle Sagen in diesem Bereich und natürlich auch in Israel. Und 1913, also kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, war das Osmanische Reich in seiner Geografie und auch in seinem Einfluss dann doch deutlich geschrumpft. Aber wir sehen hier, dass Israel noch voll im Osmanischen Reich drin lag. Zu dieser Zeit war das jüdische Volk, wie in der Bibel prophezeit, in der ganzen Welt zerstreut. Im Heiligen Land lebten vergleichsweise nur wenige Juden. Sie lebten hauptsächlich in Städten wie Jerusalem, Hebron, Jaffa, Tiberias und Zfat. Unter der Herrschaft der Türken war das Land verelendet, verwüstet, nördlich des Sees Genezareth auch versumpft und wenig wohnlich. Es gab keine eigenständigen Staaten innerhalb des Osmanischen Reiches und auch keine eigenständigen Fürstentümer bzw. Emirate. Der Staat war das Osmanische Reich. 1881 kam jedoch bereits die erste größere jüdische Einwanderungswelle in das Heilige Land. Und dieses Jahr müssen wir uns gut merken, denn 1881 ist das erste endzeitliche Zeichen, das im Neuen Testament genannt wurde, geschehen. Nämlich, dass das Volk Israel in sein angestammtes Land zurückkehren wird aus der weltweiten Zerstreuung. Es gibt 177 Prophezeiungen, woran man die Endzeit erkennen kann. Nicht die große Drangsal in der Offenbarung. Die ist erst nach der Entrückung der Gemeinde. Aber die Endzeit wo es, wenn es auf diese Drangsal zugeht, gibt es 177 Prophezeiungen. Und eine davon und die wichtigste davon ist, dass Israel aus der weltweiten Zerstreuung in sein Land zurückkehren wird. Und die erste große Einwanderungswelle war 1881. Es waren russische Juden, die unter dem Zarentum im Russischen Reich, auch unter der russisch-orthodoxen Kirche, heftige Verfolgungen erlitten haben. Und da haben sich dann einige aufgemacht in das Land ihrer Väter, das wie gesagt damals noch türkisch war. Und haben versucht, dort einen Neuanfang zu starten. Zu diesem Zeitpunkt dachte man noch nicht an eine Neugründung des Staates Israel. Zumindest sind mir darüber keine Dokumente oder Überlieferungen bekannt. Aber es kam schon bald so weit, dass der Gedanke aufkam, den jüdischen Staat wieder neu zu gründen. 1897 hat der österreich-ungarische Jude Theodor Herzl führende jüdische Persönlichkeiten in Europa zu einem ersten zionistischen Kongress nach Basel in die Schweiz eingeladen. Und Herzl verfolgte von Anfang an den Gedanken, eine Neugründung des untergegangenen Staates Israel anzustreben. Nach Herzl ist sogar eine Stadt in Israel benannt. Herzliya liegt in der Scharon-Ebene. Wenn man auf der Autobahn von Jerusalem nach Norden zum Karmel fährt, Richtung Haifa, kommt man an Herzliya vorbei und da sieht man die große Scharon-Statue auf einem hohen Gebäude in der Stadt. Theodor Herzl hat diesen Gedanken ganz stark verfolgt und bei diesem ersten zionistischen Kongress in Basel hat man dann angestrebt, einen Staat Israel zu gründen. Was müssen wir tun? Mit wem müssen wir Verhandlungen aufnehmen? Wie ist das praktisch machbar? Schon während des Ersten Weltkrieges planten Großbritannien und Frankreich, die zahlreiche Kolonien im Nahen Osten hatten, die neue Aufteilung des Orients. Der britische Sieg gegen die mit Deutschland verbündeten Türken zeichnete sich schon ab und man schmiedete bereits Pläne, wie die Kolonien nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches dann aussehen sollten. Juden kämpften im Ersten Weltkrieg in der britischen Armee gegen die Türken und man versprach ihnen, nach einem Sieg über die Türken würden sie einen eigenen Staat in ihrer ursprünglichen biblischen Heimat bekommen. Wir wissen natürlich, dass dieses Versprechen nicht gehalten wurde, denn die Juden haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg ihren alten Staat wieder neu gründen können. Die Engländer haben nach dem Ersten Weltkrieg ihr Wort nicht gehalten. Das lag unter anderem auch daran, dass sie den Arabern ebenfalls Versprechungen machten, die im Gegensatz zu den Versprechungen standen, die sie den Juden gemacht hatten. Was tut man nicht alles, um einen Krieg zu gewinnen? Doch was hatte man den Juden während des Ersten Weltkrieges versprochen? Die Vertreter der angehenden Siegermächte England und Frankreich, Mark Sykes und Georges Picon, beschlossen 1916 die Verteilung des Orients nach dem Krieg. Der damalige englische Außenminister Lord Balfour gab am 2. November 1917 folgende Erklärung ab. Die Regierung seiner Majestät betrachtet die Errichtung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird alles in ihren Kräften Stehende unternehmen, um die Verwirklichung dieses Zieles zu erreichen, wobei sie deutlich verstanden wissen will, dass nichts unternommen werden wird, was die bürgerlichen und religiösen Rechte in Palästina vorhandener nichtjüdischer Gemeinschaften oder Rechte und den politischen Status, den die Juden in irgendeinem anderen Land genießen, beeinträchtigen würde. Das ist die sogenannte Balfour-Erklärung aus dem Jahr 1917. Hier auf der Karte sehen wir den englisch-französischen Vorschlag für eine Staatsneugründung Israels aus dem Jahr 1916. Das müsste die Karte vorher sein. Genau. Das sollte im Ersten Weltkrieg der jüdische Staat werden, also etwas kleiner als er heute ist. Das war ein erster Vorschlag und dann die Balfour-Erklärung 1917, das ist die nächste Karte. Da war dann für den jüdischen Staat ein weitaus größeres Gebiet vorgesehen, das in etwa dem heutigen Gebiet des jüdischen Staates entspricht. Aber wie gesagt, es ist nichts davon in die Tat umgesetzt worden. Man beachte übrigens auf dieser Karte, das Westjordanland, biblisch Samaria, die sogenannte Westbank, sollte komplett ohne Einschränkung zum Staat Israel gehören. Und man heute sagt, die Juden hätten dieses Land besetzt. Die Engländer haben von ihrer Erklärung kein einziges Wort eingehalten. Es gab keine Neugründung des Staates Israel. Stattdessen haben sie, nachdem sie die Türken von dort vertrieben hatten, das Land zu ihrer eigenen Kolonie erklärt. Aufteilung in britische und französische Kolonien. Im April 1920 fand in Sanremo in Italien die sogenannte Friedenskonferenz statt, bei der die Siegermächte die ehemaligen Gebiete des Osmanischen Reiches neu aufteilten. Beteiligt waren Großbritannien, Frankreich und Italien. Und dies wäre nun die Gelegenheit gewesen, das Versprechen eines eigenen Judenstaates nun einzulösen. Doch nichts von dem geschah. Die Franzosen erhielten Libanon und Syrien als Kolonie. Die Briten nahmen sich das sogenannte Mandatsgebiet Palästina. Dies umfasste in etwa das heutige Israel und Jordanien. Der Name Palästina geht übrigens auf das ausgestorbene Volk der Philister zurück, die zur Zeit des Alten Testaments im Gebiet des heutigen Gazastreifens siedelten. Im Arabischen ist Palästina und Philister dasselbe Wort. Nachdem die Römer im Jahr 70 den Staat Israel aufgelöst hatten, haben sie auch den Namen Israel für das Land verboten und nannten es stattdessen Palästina. Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass es auch etliche deutsche Bibelausgaben gibt, die auf ihren Landkarten statt Israel Palästina stehen haben. Guckt mal in eure Bibeln, ja? Palästina zur Zeit des Neuen Testamentes, Palästina zur Zeit des Alten Testamentes. Ja, das ist ein Spottname, den die Römer in Anlehnung an die größten Feinde Israels, die Philister, gegeben haben. Nur damit der Name Israel nicht genannt wird. Von 1921 bis 1923 wurde das britische Mandatsgebiet aus politischen Gründen mehrfach aufgeteilt. Einer möglichen Neugründung des Staates Israel blieb nun weitaus weniger Fläche zur Verfügung als vor dieser Aufteilung. Fragerunde, nee, machen wir in 5 Minuten. Gehe erst noch auf den jüdischen Landkauf ein. Die erste Aliyah war 1881. Aliyah ist eine Einwanderungswelle, auch ein hebräisches Wort. Wenn größere Einwanderungswellen in relativ kurzer Zeit waren, nennt man das in Judentum in Israel Aliyah. Die erste Aliyah 1881 von den russischen Juden. Diese haben privat Land gekauft. Es handelte sich dabei in der Regel um sehr heruntergekommenes Land, schlechte Böden, zum Teil Wüstenlandstriche oder auch Sumpflandschaft, wie im Hulatal nördlich des Sees Genezareth. Und dieses Land wurde meist zu überhöhten Preisen erworben. Juden aber, denen der Wiederaufbau ihrer alten biblischen Heimat wichtig war, haben dieses Land dennoch erworben und es mit überaus harter Arbeit wieder fruchtbar gemacht. Also wir halten fest, wir hören ja heute, die Juden sind gekommen und haben den Arabern das Land gestohlen. Die geschichtliche Tatsache ist, die Juden sind gekommen und haben Quadratmeter für Quadratmeter das Land ihrer Väter für teures Geld gekauft und haben es dann bearbeitet, Sümpfe trockengelegt, Wüste fruchtbar gemacht. Die Juden gründeten Moschawot und Kibbutzim. Moschawot sind Dörfer mit landwirtschaftlichen Kolonien. Jeder Bauer besaß dabei sein eigenes Land, das er bewirtschaftet hat. Kibbutzim dagegen sind landwirtschaftliche Genossenschaften, bei denen sich mehrere Familien zusammengetan haben, um dann eine größere landwirtschaftliche Fläche zu bewirtschaften. Die Gewinne sind dann in eine gemeinsame Kasse eingeflossen. Kibbutzim gibt es heute noch in Israel, kann man besichtigen. Für die einzelnen Mitglieder der Kibbutzim gab es dann nur ein gleiches Taschengeld für alle. Das war im Prinzip dasselbe wie die Kolchosen in der Sowjetunion oder wie die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR, nur mit dem Unterschied, in Israel hat es funktioniert. Der jüdische Nationalfonds, der 1901 gegründet wurde und der heute noch existiert, hat dabei größere Landflächen käuflich erworben und diese dann an jüdische Einwanderer, die aus der weltweiten Zerstreuung zurückgekommen sind, fast zum Selbstkostenpreis weiter veräußert. Von 1936 bis 1939 hat sich die jüdische Zuwanderung speziell aus Europa um ein Vielfaches gesteigert. Ja, warum gerade in dieser Zeit aus Europa? 1936 bis 1939, Grund dafür war, wie sich jeder schon denken kann, natürlich die Judenverfolgung unter dem Nationalsozialismus in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Wir schauen mal hier auf die Karte. Das ist der jüdische Landbesitz von 1936. Diese schwarzen Flecken, das ist alles Land, das die Juden gekauft haben. Es war kein Staat Israel, es war britische Kolonie. Alles unter britischem Mandat und sie mussten das Land kaufen. Es gehörte auch nicht den Engländern, sondern den Türken. Es waren noch viele Türken und Araber im Land. Und die haben dann für überhöhte Preise Land an die Juden verkauft und die haben das Land wieder urbar gemacht und konnten damit wirtschaften. Also es ist ein vollkommenes Märchen zu sagen, wie es heute in allen Medien nahezu dargestellt wird. Die Juden sind gekommen und haben die Araber aus ihrem Land gejagt und haben sich das selber nun gestohlen. Nein, es ist ganz anders abgelaufen. Sie haben das Land gekauft. Gut, dass sich jetzt der Nahostkonflikt zwischen den Juden und den Arabern entwickelt hat. Ich denke, da gehen wir nach der Pause ein. Hier sei jetzt erstmal die Gelegenheit zu fragen zu dem bisher Gesagten. Ja, es ist die Messias-Prophezeiung. Wenn der Messias kommt, wenn sie nicht auf ihn hören werden, auf die Worte, die er im Namen Gottes redet, dann will Gott es von ihnen fordern. Das heißt, es ist eine Gerichtsandrohung. Ja? Dann wird Gott diesen Ungehorsam von ihnen fordern als Gericht. Es wird ein Gericht über sie kommen. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise für, ich will es dann von euch verlangen, was ihr selbst angerichtet habt. Wenn sie den Messias ablehnen, wird es keine Gnade, sondern Gericht geben. Ja, er will es von ihnen fordern. Und die Folge war dann die weltweite Zerstreuung. Das ist richtig. Also es könnte auch sein, wenn man nur diesen Abschnitt für sich sieht, es könnte auch irgendein anderer Prophet sein, der im Namen Gottes gekommen ist. Allerdings wird auch im orthodoxen Judentum, sagt man, das wäre eine spezielle Messias-Verheißung. Ich bin auch dieser Meinung, dass es hier speziell um den Messias geht. Aber man könnte auch sagen, na gut, es könnte auch irgendein anderer Prophet danach gewesen sein. Denkbar wäre das. Aber es wird ein Prophet sein wie Mose. Ne? Welcher Prophet hatte auch nur annähernd die Bedeutung von Mose, bis der Messias kam? Gehen wir mal die zukünftigen Propheten durch. Ja, Elia, herausragende Größe, aber wie Mose? Elia könnte man auch in Betracht ziehen vielleicht. Und dann Jesaja, Jeremia, Hosea, die kleinen Propheten, von der Bedeutung wie Mose. Also meiner Meinung nach deutet vieles darauf hin, dass es sich auf den Messias bezieht. Aber es könnte, wenn man nur das Wort für sich nimmt, könnte auch ein anderer Prophet sein. Das ist möglich.